Heute ist ja der letzte Sonntag im Kirchenjahr, hat Joachim vorher erwähnt. Und wisst ihr, es ist gut, wenn was Neues beginnt, dass das Alte rauskommt, dass man den alten Schmodder rausschmeißt, dass Dinge, die es wirklich nimmer wert sind, bei sich zu behalten, dass sie rauskommen. Und so klar Schiff machen, ist einfach eine ganz besonders wichtige Sache. Das geht einem nämlich hinterher dann richtig gut. Der Fokus von der Predigt wird heute einen seelsorgerlichen Schwerpunkt haben. Und deshalb ist mir es auch ganz arg wichtig, euch gleich von vornherein zu sagen, wir wollen euch hinterher einladen, der das empfindet oder denkt, jetzt ist dran, mal was auszusprechen oder klar Schiff zu machen, der darf nach vorne kommen. Wir haben 3 Gebetsteams hier vorne und wir werden für euch beten und segnen, entsprechend mit Maske und Abstand, wie es sich halt so gehört. Aber wir wollen das euch wirklich sagen, wenn das dran ist, nützt es. Ich wünsche mir auch eine ganz große Offenheit für das, was ihr hört. Prüft es, nehmt es mit, bewahrt es in eurem Herzen, bewegt es. Ich möchte einfach wissen, ich möchte einfach, dass ihr wisst, es ist mir ganz arg wichtig, es ist mir wirklich so aufs Herz gelegt worden, darüber zu reden. Okay, jetzt geht's los. Heute geht es um eine Person im Alten Testament, die mich schon länger beschäftigt hat. Also das ist jetzt nicht erst vor ein paar Wochen passiert, sondern das ist wirklich schon in meinem Herzen. Denkt mal zurück, 1000 Jahre vor Christus, Jerusalem, das Zentrum, David, ein König nach dem Herzen Gottes. Die Machtverhältnisse waren geklärt, alles im Lot. Nicht von Mephibosheth. Mein erster Punkt heißt fallen gelassen. Das ist nämlich das Lebensgefühl von Mephibosheth. Wer ist denn dieser Mann? Ich lese aus 2. Samuel 4. Zu dieser Zeit lebte noch ein Enkel von König Saul, Mephibosheth, der Sohn Jonathans. Er war 5 Jahre alt gewesen, als die schreckliche Nachricht von Sauls und Jonathans Tod aus Jezreel eintraf. Seine Amme hatte den Jungen genommen und war geflohen. Doch in der Hetze hatte sie ihn fallen gelassen. Und seither konnte er nicht mehr richtig laufen. In anderen Übersetzungen steht drin, er war lahm an den Beinen. Ich nehme an, dass er einfach das Rückenmark gebrochen hat. Also, das ist jetzt nur meine Deutung. Er war lahm an Beinen. Jetzt denk mal an so einen 5-jährigen kleinen Jungen. Neugierig, quirlig, kaum Stillsitzer. Und jetzt an Mephibosheth, er war privilegiert, er war Prinz, er war auch Thronanwärter, denn die Söhne von Sauls waren entweder durch schreckliche Umstände ums Leben gekommen oder im Schlachtfeld umgekommen. Mephibosheth war sozusagen in der Rangfolge der Nächste, also quasi der König von Israel, hätte er werden können. Und innerhalb von kurzer Zeit ist wirklich alles zusammengebrochen. Papa tot, Opa tot, keine Zukunft, Flucht, plötzlich nicht mehr laufen können, alles Vertraute hinter sich lassen. Schnell weg vom Königspalast mit all seinen Privilegien, Angst umgebracht zu werden, weil er eben dieser Anwärter auf den Thron gewesen wäre. Und wisst ihr, diese Arme, die handelt total beherzt, sie wollte diesen kleinen Kerl aus dieser Gefahrenzone bringen, wollte was Gutes für ihren Schützling und hat ihn fallen gelassen. Dieser einzige Tag hat alles verändert an Perspektive, an Hoffnung, an Zukunft von Mephibosheth. Und bei dir? So. Gibt's da auch so einen Tag oder Tage, an denen du fallen gelassen wurdest? Nichts war danach mehr wie vorher. Menschen, die du liebtest, wo Beziehung war, auf einmal bist du fallen gelassen worden. Umstände von heute auf morgen haben dich zu Fall gebracht. Erwartungen sind enttäuscht worden an Freunde, an Gott, an die Gemeinde, an meine Eltern, Punkt, 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 da könnt ihr einfach eure Liste dazusetzen. In der Verhaltenstherapie wurde erkannt, dass ein plötzliches Fallen, also der Verlust der Unterlage, so sagen das die Psychologen, und laute Geräusche bei Menschen die Fähigkeit zerstören, vertrauen zu können. Buchstäblich ist einem der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Wie gehen wir mit dem Schmerz um, wenn andere an mir schuldig geworden sind, mich körperlich, seelisch oder geistlich verletzt haben? Mephibosheth hieß eigentlich Merib Baal, Streiter gegen Baal. Nun wurde er zu Mephibosheth, der Lächerliche oder Verbreiter der Schande, kann man es übersetzen. Also stellt euch mal vor, hallo du Lächerlicher, hallo du Verbreiter der Schande, so wurde er genannt. Bei Mephibosheth war die Situation offensichtlich. Er war gelähmt, er war in Angst. Er hat seine Identität und sein Selbstbewusstsein verloren. Die waren wirklich im Eimer, das werden wir nachher nochmal sehen. Wie ist es bei dir und bei mir? Da gibt es auch Wunden, die aber niemand sehen kann. Die dich lähmen, die dich auf Rückzug bringen, Ängste in dir groß werden lassen, handlungsunfähig zu werden, wie eingefroren, verbittert. Wie verarbeite ich geistlich gesund Schuld, die andere mir zugefügt haben? Und welchen Vergebungsprozess lasse ich zu? Welchen ersten Schritt gehe ich? Da gibt es einen Mann, Samuel Koch, der nicht mehr laufen kann, ja sogar von dem Hals abwärts gelähmt ist, aufgrund einer Wette im Fernsehen. Wie ging es diesem jungen Mann unmittelbar danach? Dieser Auftritt bei Wetten, das war nicht lebensnotwendig. Und es hat sein Leben und seine Zukunftspläne von heute auf morgen durchkreuzt. Es gibt Prozesse, in denen ich mir vergeben muss. Warum habe ich mich darauf eingelassen? Wozu wollte ich dieses oder jenes erreichen und habe mir dadurch nachhaltig geschadet? Wozu, das sage ich jetzt von mir, wozu habe ich mich auf meinen inneren Eindruck, warum habe ich da nicht drauf gehört? Der Heilige Geist hat mich schon gemahnt oder sensibel gemacht und ich habe es trotzdem getan und habe nicht darauf gehört und habe mir nachhaltig geschadet. Da gibt's einen Nick Vujicic. Er wurde ohne Arme und Beine und Hände geboren. Sein Erlebe ging so weit, dass er sich als, glaub so 10-jährig herum, sein Leben nehmen wollte. Er wollte sich einfach in die Badewanne legen und das Wasser sollte dann eingelaufen, es lief ein und dann wollte er einfach untertauchen und nicht mehr auftauchen. Gott, wozu hast du mich so geschaffen? Seine Biografie zeigt, wie schwer er durch musste, bis er sagen kann, und zwar heute sagen kann, wenn kein Wunder geschieht, so sei selbst eins. Ich finde, es ist im höchsten Maß für mich ein Beispiel, versöhnt mit Gott zu sein und versöhnt mit diesem Leid, das er tragen muss und musste. Und auch versöhnt mit seiner Lebensgeschichte. Ich empfinde es so, wie wenn Nick Vujicic Gott von der Anklagebank geholt hat. Wisst ihr, und heute, wenn ihr da mal Videos anguckt, redet er vor so vielen jungen Leuten, der ermutigt sie, der ist Motivationstrainer und Coach und haut der Sache raus, wo die Leute ermutigt, wo die jungen Leute, die sich nicht mehr leiden können, weil sie vielleicht ein paar Gramm zu viel haben oder die Nase nicht so passt oder sonst was. Er ermutigt sie durch sein Leben und durch sein Sein. Wir kommen zum zweiten Punkt. Hochgehoben an den Tisch des Königs. 2. Samuel 9 geht's weiter. Und David sagte: Gibt es vielleicht noch jemand, der vom Haus Sauls übrig geblieben ist, damit ich Gnade an ihm erweise, Jonathans wegen? besonders sehr immer das Herz von dem David. Er wollte aufgrund seiner Freundschaft zu Jonathan den Nachkommen Gnade erweisen. Es war auch ein Bundesschluss, den er getroffen hat mit Jonathan, was ganz Besonderes. Aber er wollte aufgrund dieser Freundschaft diesen Nachkommen Gnade erweisen. Und jetzt denk mal dran, was für Nachkommen der Mephibosheth war. Er war nämlich der Enkel vom Saul. Und was wollte Saul dem David antun? Mal aufspießen, mal ihn verfolgen, in die Wüste treiben, dort hinterherrennen, ihm das Leben wirklich zur Hölle zu machen. Aber nicht nur das, sondern er wollte auch wirklich ihn ums Leben bringen. Er hat Tobsuchtsanfälle gehabt, weil David mehr Erfolg hatte und Gunst beim Volk. Und die Entscheidung von Davids Herzen war, damit ich Gnade an ihm erweise. David wollte diese Gnade erweisen. In der Theologie sagt man, es gibt so Typusse, ich weiß gar nicht, was da der Plural ist, also Typus auf Christus. Und im Alten Testament gibt es da mehrere und einer davon ist der David. Wir können im Leben von David manche Hinweise auf das Leben von Jesus sehen. Wir können im Neuen Testament, neutestamentmäßig sagen, Jesus ist gekommen, um Gnade Gottes zu erweisen. In Lukas 19,10 steht nämlich, der Menschensohn, also Jesus, ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also das ist für mich die höchste Gnade, die man erweisen kann. Was ist dir verloren gegangen? Vertrauen an die Güte Gottes in deinem Leben, weil die Umstände so chaotisch sind. Was ist dir verloren gegangen? Gnade, gnädig sein dir gegenüber, wo du Schuld mitschleppst, die du dir nicht vergeben kannst. Gnade, den Menschen zu gewähren, die durch ihre Verletzungen an dir dein Leben beschweren. Und wisst ihr, so oft ist es so, dass die Menschen das gar nicht gemerkt haben, wie sehr sie uns verletzt haben. Sie leben einfach fröhlich weiter und ich trage die Schuld und die Last hinterher und bin dadurch doppelt gestraft. Wenn es im Leben eine Wende geben soll, wenn wir aus den Verletzungen und aus der Bitterkeit rauskommen wollen, dann muss Gnade im Spiel sein. Und Gnade ist übersetzt etwas Unverdientes empfangen. Jetzt kommt ein Vers, der mir sehr wichtig ist. Im Hebräer 12,15 steht, also ich sage es jetzt in meine Worte ein bisschen, ihr lest hier. Achte darauf, dass du nicht an der Gnade Gottes Mangel leidest. Auf Deutsch können wir übersetzen, wenn du keine Gnade hast oder Gnade gewährst, dann wächst diese Wurzel der Bitterkeit, die dich und andere verunreinigt. Deswegen so dieses Credo, empfange Gnade, gewähre Gnade. Lass den anderen unverdient aus seiner Schuld, dem Versager an mir. Lass ihn los und kapp die Wurzel der Bitterkeit. Und wenn du das nicht kannst, dann rufe, dann schrei zu Jesus, dass er dir hilft. Er will nämlich Verlorengegangenes und Zerbrochenes wiederherstellen. Und wisst ihr, manchmal braucht man auch Hilfe. Manchmal sind so Wurzeln, die tief gehen. So, es gibt ja Flachwurzler und Tiefwurzler. Manchmal müssen so Tiefwurzler raus und da braucht man vielleicht ein paar Leute, wo man miteinander das rauszieht. Hol dir Hilfe, lass dir helfen. Manchmal braucht es vertraute Menschen. Manchmal braucht es eine Beichte. Manchmal professionelle Hilfe. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, klar Schiff zu machen, wie am Anfang gesagt wurde. Und wisst ihr, manchmal nimmt Jesus unsere zerbrochenen Lebensumstände und verbindet sie mit seiner Liebe. Und da gibt es eine Kunst in Japan, die heißt Kintsugi. Und das ist für mich so ein geniales Anschauungsobjekt. Ja. Kintsugi bedeutet wörtlich eine goldene Verbindung und ist die Kunst, zerbrochene Keramik mit goldfarbenem Kleber zu reparieren und so aus etwas Zerbrochenem etwas Wunderschönes zu machen. Also das ist jetzt, ja, auch schön, aber ich habe eine Vase gesehen, die war bloß am Ende so dunkel, also ich glaube, die wäre nicht gut rausgekommen, die war der Hammer. Also ihr könnt ja da mal googeln, wenn ihr wollt. Die war so arg schön. Und da waren einfach ganz, ganz, ganz viele kleine Splitter, die mit diesem Goldkleber verbunden wurden. Manchmal kann aus was Zerbrochenem was Wunderschönes entstehen. David wollte wegen seines Freundschaftsbundes mit Jonathan Gnade erweisen. Und jetzt rutschen wir rüber in 2. Samuel 9. Er forscht nach den Nachkommen von Jonathan. Und da findet er Zipa. Es war aber ein Knecht vom Haus Saul, sein Name war Zipa, den rief man zu David. Und der König sagte zu ihm, bist du Zipa? Er sagte, ja, dein Knecht. Habt ihr gemerkt, jetzt ist schon immer der Knecht vom Saul, sondern der vom David. Und der König sagte, ist niemand mehr da vom Haus Sauls, damit ich Gottes Gnade an ihm erweise. Da sagte Ziba zum König, es ist noch ein Sohn Jonathans da, der an beiden Füßen gelähmt ist. Und der David, hey, wo ist er? Und da sagt die Bibel uns, er ist im Haus Machias, beim Sohn Amiels in Lodabar. Lodabar, also das war ein bisschen schwierig, das rauszukriegen, wo das jetzt genau hockt. Also laut Kommentare ist es ein Ort in Nordgilead, am Ostjordanufer, dem heutigen Jordanien. Und ihr werdet staunen, was Lodabar heißt. Ort der Verlassenheit. Keine Weide, so kann man das übersetzen. Da ist er gelandet. Vom Königshof, vom privilegierten Prinzen an den Ort der Verlassenheit, wo es keine Weide gibt, also auch keine Perspektive, sage ich jetzt einfach mal. In Vers 5 heißt es, David ließ ihn holen. Aus dem verlassenen Ort wurde Mephibosheth nach Jerusalem beordert mit seinem kleinen Sohn Micha. Jetzt stellt euch das mal vor, die Vorgeschichte war ja, der ist sozusagen von der Amme mitgenommen worden, um versteckt zu werden, dass er am Leben bleibt. Und jetzt kommt da so eine Gefolgschaft und holt ihn. Also der wusste ja nichts von den Gedanken von David. Er wusste die ganze Reise über nicht, was ihnen begegnet. Vielleicht der Tod. In Vers 7 heißt es dann, und David sagte zu ihm, also zu Mephibosheth, fürchte dich nicht, denn ich will nur Gnade an dir erweisen, wegen deines Vaters Jonathan, und ich will dir alle Felder deines Vaters Saul zurückgeben. Du aber sollst an meinem Tisch Brot essen. Hey, was für eine Wende. Vom Fallengelassensein zum Tisch des Königs. Ich will mit euch nochmal die Punkte hochhalten. Der erste Punkt, Mephibosheth. David spricht ihn namentlich an. Ihr wisst ja, es heißt der Lächerliche oder aus dem Mund kommt Schande, so kann man das ungefähr übersetzen. Er spricht ihn an, Mephibosheth. Keine Schande, kein lächerlicher Mensch mehr, der Sohn seines Freundes. Das zweite, was ihm gesagt hat, fürchte dich nicht. Mephibosheth soll in der Gegenwart des Königs entspannen, nicht in der Furcht leben, dass ihm Leid zugefügt wird. Und das dritte, David erweist Gnade und gibt ihm das Erbe zurück. Er wird rehabilitiert. Das vierte ist, er wird gewürdigt und versorgt. Am Tisch des Königs soll er Platz nehmen. Da ist ja auch die Versorgung da. Also vorher kriegt er noch das Erbe wieder zurück. Das war auch nicht bloß ein paar Äckerle. Er wird gewürdigt und versorgt. Und in Vers 8, da sehen wir dann, wie unfassbar das für Mephibosheth ist. Ich habe euch vorher gesagt, er hat auch seine Identität verloren. Wisst ihr, wie er über sich denkt? Welche Identität er in diesem verlassenen Ort in Lodabar angenommen hat? In der Bibel steht, er warf sich nieder und sagte, was ist dein Knecht, dass du dich einem toten Hund zugewandt hast, wie ich einer bin? Hunde gelten im Judentum als unrein, ja? Und tote Hunde sind doppelt unrein, denn alles, was tot ist, ist noch schrecklicher. Es war die größte Beleidigung oder eine der größten Beleidigungen, wenn man als Hund bezeichnet wird. Und er selber hat sich so bezeichnet. Wisst ihr, und in Vers 9 steht dann, der David hat es vollkommen ignoriert und hat einfach wiederholt, was ihm wichtig war, nämlich, dass Mephibosheth vollkommen rehabilitiert wird und versorgt wird. In Vers 11b lesen wir dann, und Mephibosheth, sagte der König, wird an meinem Tisch essen, wie einer von den Königssöhnen. Und in Vers 13, so wohnte Mephibosheth in Jerusalem, der königlichen Stadt, denn er aß beständig am Tisch des Königs. Er war aber lahm an beiden Füßen. Tja, es hört sich so an, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Aber das ist eine wahre Geschichte und kein Märchen, denn ich werde euch auch den Schluss nicht vorenthalten. Ich werde euch jetzt in kurzen Worten noch sagen, wie es weitergegangen ist mit dem Mephibosheth. Kurzfassung 2. Samuel 19. David muss fliehen. Absalom hat eine Revolte gegen seinen Vater angezettelt. Zippa, also dieser Knecht, der eigentlich dafür den zuständig sein sollte, hat in der Abwesenheit des Königs den Mephibosheth beschuldigt, dass er, also Mephibosheth, das Königreich seiner Familie wieder aufrichten will. David stellt ihn, nachdem er wieder zurückgekommen ist, zur Rede. Mephibosheth versichert, dass er königstreu geblieben ist und von Zippa verraten wurde, verleumdet wurde. So ganz war David sich da nicht sicher. Also wegen dieses zweifelhaften Vorfalls hat er erstmal wieder alles verloren. Das ganze Erbe ging nämlich an den Zippa. Danach hat er wieder die Hälfte zurückgekommen, weil der David ihm dann doch ein bisschen geglaubt hat. Ja. So in Klammer. Gegen diesen Komplott, also gegen dieses Königreich an sich ziehen, spricht, dass Gelähmte im Alten Testament, wie alle körperlich Entstellten, nicht in den Tempel heute kommen können. Also sprich, den Tempel gar nicht betreten können, und den König betritt den Tempel. Also es spricht wirklich so dagegen, dass er das wirklich angezettelt hat, aber ganz raus war es nicht. Deswegen hat er nur die Hälfte wieder zurückbekommen. Das war so 2. Samuel, das Ende. Fassen wir zusammen. In unserem Leben gibt es so viele Gründe, an Enttäuschungen festzuhalten und keine Vergebung zu gewähren. Und jetzt kommen ein paar Lass-Dinge. Lass es um Jesu Willen nicht zu. Lass die Enttäuschungen los und werde frei. Und lass dich rufen, namentlich. Es ist immer persönlich. Jesus weiß nämlich um deine ganz spezielle Situation. Das glaube ich ganz fest. Das habe ich so oft erlebt, schon in meinem eigenen Leben. Aber lass dich rufen. Lass dir sagen, fürchte dich nicht. Ich, Jesus, helfe dir. Ich bin Spezialist im Vergeben. Selbst in meiner letzten Stunde habe ich das gelebt. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lass dich rehabilitieren, erweise den Menschen, die an dir versagt haben, Gnade. Und dann erlebe, wie Heilung bis hinein in deinen Schlaf, in deinen Körper, bis hinein in deine Umstände kommt. Und das, da glaube ich ganz fest dran, dass Jesus immer der Schenkende ist. Und ihr wisst es, wenn die Hände, wenn man was loslässt, dass man ganz festhaltet und wirklich loslässt, dann kann Neues reingelegt werden, dann können wir beschenkt werden. Das ist ein altes Bild, aber ich sag's euch trotzdem noch, macht die Hände auf, macht euer Herz auf, lasst los und werdet beschenkt. Lasst dich würdigen und versorgen, nämlich mit Liebe und neuem Vertrauen. In unmöglichen Situationen kann Jesus eine Wende bringen. Hey, da steht, für ihn ist alles möglich. Das steht ein paar Mal in der Bibel. Nichts ist unmöglich, wenn wir Vertrauen wagen. Wir haben das am Anfang gehört, wenn man fallen gelassen wird, hat man auch Mangel an Vertrauen. Aber er kann uns wieder neue Vertrauen schenken, aufbauen. Im Psalm steht mal, dass wir Vertrauen lernen können, wie an der Mutterbrust, ganz nah, ganz intim. Lerne mir das Vertrauen von Jesus und zu Jesus wieder. Er hebt Fallengelassene wieder auf und schenkt neue Identität. Und mir lautet am Schluss von der Mephibosheth-Geschichte, lass dich nicht unterkriegen. Hey, das Leben ist kein Ponyhof, aber es ist trotz Widrigkeiten wunderbar lebenswert. Und zwar mit der Liebe des Vaters, mit der Erlösung seines Sohnes und mit der Freiheit des Heiligen Geistes. Amen.